und jetzt wird es heiß.
Und jetzt wird es spannend. Also man sieht vor der Tat zwei Fahrzeuge die Landesgrenze passieren.
Ah, ihr habt
also,
die auch reinfahren sehen.
Wir haben die reinfahren sehen. Ah,
cool.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Polizeifunk und heute mit einer Spezialfolge. Es geht um Klunker, Juwelen und teure Steine. Besser gesagt darum, wie diese gestohlen wurden.
Wir sprechen über den Jahrhundertraub in Dresden und haben uns dazu Olaf eingeladen. Der ist Leiter der Soko Epaulette, die sich noch immer mit dem Einbruch in das grüne Gewölbe beschäftigt.
Hallo, grüß dich.
Hallo.
Hallo Olaf.
Heute, vor genau 6 Jahren, versetzte diese Meldung mich und sicher auch viele andere in Schockstarre. Die Juwelen sind weg. Lasst uns noch mal gemeinsam zurückblicken.
Am 25. November 2019, kurz vor 5 Uhr morgens, wird Dresden in Dunkelheit gehüllt. Ein Stromausfall, absichtlich herbeigeführt. Minuten später drücken mittels hydraulischem Spreizer 2 maskierte Täter ein Fenster des Residenzschlosses ein, dringen in das historische grüne Gewölbe vor und zertrümmern mit Äxten eine Vitrine im Juwelenzimmer. Ihre Beute? 21 kostbare Schmuckstücke mit mehr als 4.300 Diamanten und Brillanten. Darunter der legendäre Sächsische Weiße. Nach weniger als 4 Minuten flüchten sie in einem Audi. Innerhalb kürzester Zeit sind Dutzende Streifenteams im Einsatz. Doch von den Tätern fehlt schon jede Spur. Die Sonderkommission Epaulette ermittelt zum größten Juwelenraub der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Spuren führen in die Berliner Clan-Szene. Das Ergebnis? Mehrere Razzien, 6 Angeklagte, 5 Verurteilungen und 2022 die teilweise Rückgabe der Beute. Doch 3 Stücke bleiben bis heute verschwunden.
Jetzt sind wir alle auf einem Stand. Lasst uns mal gemeinsam zurück zum Tattag wandern. Wir sind also gedanklich im 25. November 2019. Olaf, wie ging der Tag für dich los?
Der Tag ging für mich los wie jeder Arbeitstag. Ich lief auf Arbeit über die damals noch vorhandene Carola-Brücke und bemerkte im November-Nebel einen doch etwas brenzlichen Geruch, der untypisch war, und stellte fest, dass Teile der Innenstadt dunkler waren als an Tagen zuvor. Okay. Ich sah im Einsatzlagefilm, was denn die Ursache sein könnte, und stellte fest, dass da ein Einbruch in das Residenzschloss verzeichnet war.
Du warst also nicht direkt an dem Tag noch vor Ort?
Ich war an dem Tag vor Ort. Ich bin dann als der zuständige Dezernatsleiter mit allen Leuten, die mir da zur Verfügung standen, früh um 6 zum Tatort gelaufen. Okay. Von der Polizeidirektion bis
zum Schluss. Was geht denn da im Kopf vor, wenn man das sieht, das grüne Gewölbe, und man sieht dieses, jeden, der es schon mal gesehen hat, dieses doch relativ kleine, rausgetrennte Gitter, und du weißt, da war jetzt jemand drin.
Ja, man kann es zunächst überhaupt nicht glauben, dass es jemand wagt, in diese Schatzkammer einzudringen. Das ist für einen Moment vollkommen unrealistisch, bis man dann eben vor Ort ist und feststellt, dass aus diesem Gitter, was ja da an jedem Fenster im Erdgeschoss vorhanden ist, ein Stück fehlte.
Mhm. Und ja, ist ein bisschen wie im Film, ne?
Ja. Wie im Film, im schlechten Film.
Und was waren dann die ersten Anhaltspunkte, Olaf, für eure Ermittlungen dort vor Ort?
Die ersten Anhaltspunkte waren die Videoaufnahmen, die ja im Inneren und auch im Außenbereich des Schlosses logischerweise aufgezeichnet werden. Die Qualität war jetzt nicht ganz so hervorragend, dass man da Personen identifizieren konnte, aber man sah zumindest, was an Handlung dort stand.
Was hat man da gesehen?
Also man sah 2 Personen, die mit Äxten auf die Vitrine mit den wertvollsten Stücken eingeschlagen haben und nach mehreren massiven brachialen Schlägen es dann gelungen ist, in die Vitrine zu greifen und Schmuckstücke zu entreißen.
Mhm. Und dieses Pegelhaus, was da gebrannt hat, hat ja am Ende auch irgendwas mit dem grünen Gewölbe zu tun gehabt. Wann war euch das klar?
Der Brand des Pegelhauses, der ließ sich örtlich und zeitlich natürlich schon im Zusammenhang bringen, aber es war von Beginn an unklar, ist es bewusst herbeigeführt und welche Rolle sollte denn dieser Brand spielen? Mhm. Er hat am Ende bewirkt, dass die Straßenbeleuchtung ausfiel in dem Bereich vor dem grünen Gewölbe. Sicherlich mit dem Hintergrund, dass da die Videoaufnahmen in dem Dunkeln noch schlechter waren als mit dem restlich von draußen.
Ja.
Also das ist eine Version und die andere ist eben, die ich nach wie vor vertrete, dass das Ganze geschah aus Ablenkungsgründen. Ja. Also wenn Einsatzkräfte zum Residenzschloss fahren und dort brennt es in unmittelbarer Nähe, dann schaut man vielleicht doch mal kurz hin und diese wenigen Sekunden können vielleicht bei der Flucht entscheidend sein.
Aber das heißt ja auch, also ich zum Beispiel würde nicht wissen, dass in so einem Pegelhaus irgendeine Stromversorgung drin ist.
Ja, also da ist Insiderwissen auf jeden Fall vonnöten. Also ich als Dresdner habe auch nie gewusst, was dahinter ist. Also jeder, der durch die Dresdner Altstadt läuft, hat die Tür, denke ich, zu dem Pegelhaus schon mal gesehen. Mhm. Aber was sich dahinter verbirgt, das ist für einen Außenstehenden nicht zu erkennen.
Und war dir dann sehr schnell klar, dass dieser Brandgeruch, den du am Morgen auf dem Weg zur Arbeit noch wahrgenommen hast, dass es dann damit auch zusammenhängen musste?
Ja, das musste damit zusammenhängen, denn das war in dem Bereich der einzigste Brand.
Okay, und dann war das ja aber nicht der einzige Brand generell.
Ja, etwas später kam dann die Meldung von einem Brand in einer Tiefgarage in der Nähe vom Ballhaus Watzke, also im Stadtteil Pieschen, wo mehrere PKWs brannten und eine heftige Rauchentwicklung zu verzeichnen war. Mhm.
Aber da war noch nicht klar, dass das mit dem Einbruch ins grüne Gewölbe zusammenhängt?
Das war überhaupt nicht klar. Ja. Also ich war am grünen Gewölbe und habe dann von meinen Kollegen erfahren, dass da ein Auto brennt in der Tiefgarage. Und da habe ich so gesagt, naja und, was hat das mit uns zu tun? Mhm. Das war aber eine Annahme, die sich dann später doch anders darstellen soll.
Wie viel später?
Wenig später, die Feuerwehr war mit dem Ablöschen fertig und sie führen ja dann immer eine Brandkontrolle durch, eine Kontrolle der Fahrzeuge, dass nicht irgendwo noch Glutnester oder andere schwelende Brandstellen vorhanden sind, schauten da in den Kofferraum und im Kofferraum war unter anderem das fehlende Stück Gitter vom Einstieg in das grüne Gewölbe.
Aber muss man auch erstmal den Schluss ziehen? Vielleicht wussten die Kollegen vor Ort ja noch gar nicht von dem Einbruch im grünen Gewölbe und dachten sich erstmal nur, es ist halt irgendwie ein Eisengitter. Dann erstmal den Schluss zu ziehen, dass es vom grünen Gewölbe kommen kann, dass ich das überhaupt erstmal per Funk melde an die Zentrale, sage ich mal. Das muss ja auch erstmal passieren.
Ja, das ist eine großartige Leistung gewesen, sowohl von der Feuerwehr, die natürlich auch beim Pegelhaus schon war. Also dann von dem Einbruch zumindest peripher etwas erfahren haben.
Glück. Okay.
Und es war ja auch Polizei vor Ort in dieser Tiefgarage und die kannten natürlich den Einbruch.
Okay. Also war ich dann sehr schnell klar, also dieses Fahrzeug hier muss mit dem Einbruch zusammenhängen.
Ja, das war dann klar durch das Gitterstück.
Olaf, jetzt weiß ich aus meiner polizeilichen Vorerfahrung, dass gerade am Anfang an so einem Tatort super viele Hinweise auf eine Flut von Hinweisen erstmal reinkommt, richtig?
Ja, Hinweise vom Wachpersonal und von den Kollegen, die auch schon vor Ort sind. Ansonsten ist ja dieser Bereich nachts nicht stark frequentiert. Mhm. Die Augustusbrücke war Baustelle, sodass dort auch kein Straßenbahnverkehr gewesen ist. Aus diesem Grund haben wir uns auf die Videos konzentriert, die vorhanden gewesen sind, in der Hoffnung, dort irgendetwas zu erkennen, was uns weiterhilft.
Aber es gab nur die Videos aus dem grünen Gewölbe?
Nein, es gab auch Videos von den Gebäuden drumherum und wir wissen ja, dass Videos überschrieben werden nach einer gewissen Zeit und da gilt es, die schnellstmöglich zu sichern. Und man macht sich dann schon Gedanken, in welche Richtung könnte der Täter geflüchtet sein oder die Täter. Und dort wird in allen Bereichen nach Videoüberwachung geschaut, also ob das Tankstellen sind, ob das Betriebe sind. Ja, oder
also wahrscheinlich auch in Richtung Pieschen dann.
Auch in Richtung Pieschen, also in alle möglichen Ecken. Mhm. Insbesondere dann natürlich in Richtung Pieschen, als das mit dem Brand in der Tiefgarage
bekannt. Und da wurde das Auto ja auch, was dann später brannte, ja auch auf mehreren Überwachungskameras gesehen. Ne?
Das Auto, dieser Audi, der da abgebrannt ist, da wurde von Überwachungskameras erfasst.
Okay.
Ja, es war für uns ungewöhnlich, dass neben dem eigentlichen Einbruch dann noch zwei Tatorte eine Rolle spielten, die in dem Gesamtgeschehen wesentlich waren. Zum einen eben schon das Pegelhaus mit dem Ziel der Ablenkung und zum anderen dann natürlich der Brand in der Tiefgarage, um Spuren zu beseitigen, also um das Fluchtfahrzeug da unbrauchbar für uns zu machen.
Und haben die Täter denn, ich meine, bei so einem Einbruch, wenn du sagst, die haben da mit Äxten die Vitrinen zerschlagen, da hinterlasse ich ja sicherlich auch Spuren, oder? Haben die Täter irgendwas am Ort hinterlassen?
Also die Täter sind sehr professionell vorgegangen.
Okay.
Sie haben sich entsprechend gekleidet, sodass im Inneren des grünen Gewölbes leider keine Spuren gesichert wurden, die jetzt auf eine Identifizierung hätten hinweisen können.
Okay.
Und sie verwendeten einen Feuerlöscher, einen Pulverlöscher und versprühten dieses Pulver nach dem Einbruch im Bereich der Vitrine.
Okay.
Sicher mit dem Ziel, um Spuren zu vernichten.
Mhm. Krass. Und wie lange, also die Spurensicherung war ja dann sicherlich sehr schnell am Tatort. Kannst du sagen, wie lange die da am Residenzschloss, am Tatort 1, sage ich mal, gearbeitet haben?
Ja, also im Inneren mehrere Tage, also mindestens zwei. Krass. Und auch im Außenbereich. Also es wurde dann schon wieder dunkel, als man dort wirklich nach jeder Kippe, nach allen möglichen suchte und das dann aufgenommen hat.
Ja, die mussten ja auch über die Mauer und über dieses Gitter dort drüber, ne, und sowas.
Ja, also man sah dann auf Videos, die im Nachgang gesichert wurden, dass die Täter über eine Mauerkrone geklettert sind, die da in der Nähe des Einstiegsfensters, die Abtrennung ist zwischen Fußweg und Schloss.
Okay, also die haben auf jeden Fall mehrere Tage da gearbeitet und du durftest, hast du mir verraten, auch nicht direkt rein.
Nein, also Spurensicherung hat ja oberste Priorität und dann ist es auch gesetzt, dass der Ermittlungsführer dann erstmal außen vor bleibt und die Kollegen im Inneren die Arbeit machen lässt.
Mhm. Und die Soko Epaulette, wann habt ihr die gegründet?
Die Soko Epaulette ist am selben Tag in den Mittagsstunden dann schon aufgerufen.
Das heißt, man hat relativ schnell gemerkt, okay, die normalen Ermittler, sage ich mal, können das nicht bewerkstelligen. Wir brauchen eine sogenannte Sonderkommission, also Leute, die sich nur mit diesem Fall beschäftigen.
Ja, eine Sonderkommission wird immer dann gebildet, wenn der Fall so umfänglich ist, dass er eben im normalen Tagesgeschäft nicht zu bearbeiten ist.
Wie viele Leute wart ihr da so?
Ja, das schwankte, je nachdem, wie die Ermittlungsaufträge waren, zwischen 40 bis manchmal auch 60.
Wow, okay. Beamte. Ja, Wahnsinn.
Jetzt muss ich ein bisschen was vorwegnehmen, weil wir haben jetzt schon gehört, es gab drei Tatorte. Wir haben dieses brennende Fahrzeug, wir haben das rausgetrennte Gitter. Ermittelt wurde wahrscheinlich in alle Richtungen, aber irgendwann kam ja der Hinweis aus dem Landeskriminalamt Berlin, dass es womöglich auch die Remos gewesen sein können, richtig?
Ja.
Genau. Warum sind die darauf gekommen?
Also wir hatten zu Beginn überhaupt noch keine Vorstellung, wer es denn gewesen sein könnte, weil hier der heimische Einbrecher, den haben wir das einfach nicht zugetraut. Und die Berliner Kollegen des Landeskriminalamtes, die haben ja den Fall bearbeitet von dem Diebstahl der Goldmünze aus dem Bode-Museum.
Ähnlich spektakulär.
Und haben dann auch sofort Vergleiche gezogen. Also die wussten dann, dass Familie Remo oder überhaupt Clankriminelle ihr Fluchtfahrzeug meist anzünden, um Spuren zu verwischen. Und eben auch dadurch, wo der Brandort war, des Autos, ging es dann schon in Richtung Berlin. Und von der Herangehensweise war das durchaus auch ein Fall, wie das bei Remo gemacht wird, also mit Gitter durchtrennen.
Und sehr professionell wahrscheinlich
auch. Sehr professionell und äußerst gut vorbereitet.
Aber trotz dieses Hinweises heißt das für euch nicht, okay, die müssen es gewesen sein, wir stellen alle Ermittlungen ein und machen nur noch auf die, sondern es geht trotzdem weiter, richtig?
Das geht weiter in alle Richtungen. Mhm. Also das wäre ein fataler Fehler, wenn man sich auf eine Linie einschießt und dann stellt die sich am Ende als falsch raus.
Gab es denn noch weitere Felder, wo man sagt, das ist was Ungewöhnliches, da haben wir aber auch ermittelt in die Richtung?
Also so Hinweise, wie viele Hinweise sind denn eingegangen? Ja. So.
Also wir bekommen auch heute noch Hinweise und sind jetzt so bei über 1700, mehr oder weniger gehaltvolle. Und im ersten Zuge wird natürlich gegen die Person ermittelt oder zumindest wird der Verdacht ausgeschlossen, ob Beteiligte, die am Tatort berechtigt waren, irgendwas damit zu tun haben könnten. Also wer hat dort Dienst gemacht? Mhm. Wer könnte gegebenenfalls da irgendwo einen Hinweis gegeben haben?
Mhm. Wachpersonal beispielsweise. Das war ja ganz viel Thema. Ne? Ja, die müssen doch was damit zu tun haben und so weiter. Das musstet ihr ja auch alles entweder belegen oder halt widerlegen.
Oder ausschließen. Ja. Mhm. Also das waren ja zwei Schichten. Ne? Also dort ist der Schichtwechsel um 5. Und da war sowohl die Nachtschicht als auch die ja, von der nachfolgenden Schicht dann erstmal Zielrichtung der Ermittlungen.
Krass. Auch das muss man wissen, dass um die Zeit der Wachwechsel ist und die Kolleginnen und Kollegen vielleicht abgelenkt sind. Also
ja.
Krass, da haben sie schon Gedanken gemacht.
Ja. Ja, der Verbleib der Steine ist natürlich international auch beachtet und demzufolge kamen viele Hinweise auch aus dem Ausland, die dann dort Ermittlungen notwendig machten. In Richtung Serbien war das halt durch ein Fahrzeug gegeben, was auch von der Familie Remo genutzt wurde und was zur fraglichen Zeit in diese Richtung fuhr. Ja. Mhm. Das war dann der Anlass, um in Serbien zu ermitteln. Und Litauen, das Großfürstentum Litauen gehörte damals, als August hier in Dresden herrschte, auch mit zu seinem Regentschaftsbereich, genauso wie das Königreich Polen. Und in Litauen wurde 2017 eine Ausstellung eröffnet zu 100 Jahre neues Litauen. Und das sind Stücke des grünen Gewölbes als Leihgabe gezeigt worden. Mhm. Und unter anderem eben auch ein Degen. Und den Degen war ja Teil des Diebesgutes.
Ja.
Und dann kam der Hinweis aus England, dass es in der Nähe von London einen reichen Litauer gibt, der sammelt und der könnte im Besitz des Degens sein.
Krass.
Und die vorhin von mir angesprochene Ausstellung ist geleitet worden von dem Kurator, was der Bruder gewesen ist von der Person, die uns benannt wurde.
Ah. Das ist ja.
Und das lässt uns schon erstmal das Ermittlerherz höher schlagen.
Klingt das mal nach einer guten Spur.
Nach einer guten Spur, aber wie so vieles hat sich das dann nach akribischer Ermittlungsarbeit eben leider in Luft aufgelöst.
Verrückt. Aber trotzdem, also es ist schon krass zu hören, wie international ihr dann auch in Kontakt seid und auch ermittelt und rausfahrt. Ne?
Ja.
Und
ja, wenn man denkt sich erstmal als Laie jetzt, Mensch, die haben doch die Videoaufnahmen, da wird das doch irgendwie möglich sein, aber dass man da auch an solche Sachen denken muss und dass die dann nach Serbien gefahren sind oder nach Litauen irgendwelche Verbindungen haben, das sind Dinge, die man da erstmal als Laie, glaube ich,
Es kann ja auch sein, dass die Beute aufgeteilt worden ist und Teile vielleicht irgendwo anders hingebracht worden sind. Ne?
Oder hier in die Elbe geschmissen worden einfach. Ne? Das kann ja auch
das, also zu Beginn sind wir auch davon ausgegangen, als die Berliner Richtung noch nicht ganz so fest war, dass der Schmuck ja noch in Dresden sein könnte. Ne?
Was war denn am Ende, Olaf, für euch der wichtigste Hinweis?
Ja, also ein erster Erfolg war dann die Feststellung des eigentlichen Fluchtfahrzeuges, mit dem die Täter dann eben auch nach Berlin gefahren sind. Mhm. Also wir haben ja auf dem Videomaterial nach einem Audi geschaut, der uns ja bekannt war, nur eben im ausgebrannten Zustand.
Ja.
Und in örtlicher Nähe und auch zeitlich passend ist der Audi von der Überwachungskamera aufgenommen worden und da davor fuhr eben ein Mercedes in Taxi-Optik. So dass es anzunehmen war, dass diese beiden Fahrzeuge irgendwie zusammengehören.
Oder sich zumindest mal gesehen haben. Ne? Wenn es ein Taxifahrer war, könnte man wenigstens den als Zeugen befragen.
Genau, man könnte ermitteln, welches Taxi das gewesen ist. Das Taxi ist foliert gewesen. Also das ist durchaus üblich, dass Taxis jetzt ganz normale Fahrzeuge sind, die dann eine beige Folie erhalten. Und das Fahrzeug hatte eine sogenannte AMG-Linie, also wie ein Sportwagen von den Felgen her und von Spoilern her versehen, was aber auch nur ein Fachmann sieht. Und von diesen Fahrzeugen gibt es halt sehr wenige.
Okay.
Und da kam jetzt der nächste Hinweis aus Berlin, dass so ein Mercedes in Berlin durch die Familie Remo genutzt wurde bei einem Raubüberfall, beim Versuchten auf einen Juwelier. Damals allerdings in der Ursprungsfarbe grau, metallic und nicht foliert. Und man sagte dann aus Berlin, also das kann schon sein, dass das Fahrzeug ist, nur eben entsprechend
foliert,
repariert, foliert und als Taxi.
Ja. Und ihr habt den, aber wie konntet ihr denn sehen, dass der auch auf dem Weg nach Berlin war? Also ihr habt die jetzt in Dresden auf Überwachungskameras gesehen oder auch woanders?
Wir haben dann geschaut, was es auf der Autobahn in Richtung Berlin so an Möglichkeiten gibt, Fahrzeuge zu identifizieren. Und
Blitzer gibt es ein paar, ne?
Blitzer gibt es, ja. Ich denke, man hält sich da auch nie an die Geschwindigkeit.
Man hat es sehr eilig.
Aber es gibt in Brandenburg ein sogenanntes System KESI, also Kennzeichen-Erfassungssystem, Da werden alle Fahrzeuge, die nach Brandenburg fahren oder aus Brandenburg raus, die werden abgeglichen mit dem Fahndungsbestand. Also es wird geguckt, Kamera, kurzes Bild, Kennzeichen, steht das in Fahndung, ja oder nein? Mhm. Wenn das Kennzeichen nicht in Fahndung steht, dann wird der Satz sofort wieder gelöscht. Und ansonsten werden halt die Kollegen informiert, dass da ein entwendetes Fahrzeug unterwegs ist. Jetzt hatten wir wieder Glück und konnten dann umfangreich ermitteln zu dem Datenbestand in dem System KESI, weil aufgrund eines Gerichtsbeschlusses in einem anderen Verfahren in Zwickau diese Datensätze gespeichert werden durften. Mhm. Na, vorhin sagte ich ja, das wird sofort wieder gelöscht. Ja. Und man kann aber bei bestimmten schweren Straftaten dann eben auch das Speichern und für das Verfahren nutzen. Und da wir hier in Dresden ja mit dem Einbruch und insbesondere auch mit der schweren Brandstiftung dann eine schwere Straftat hatten, durften wir dann wieder mit Gerichtsbeschluss auf diese dort erhobenen Daten zugreifen.
Oh, und jetzt wird es heiß.
Und jetzt wird es spannend. Also man sieht vor der Tat zwei Fahrzeuge die Landesgrenze passieren.
Ah, ihr habt also, die auch reinfahren sehen.
Wir haben die reinfahren sehen.
Ah, cool.
Den Audi dort noch mit Berliner Kennzeichen. Mhm. Das Dresdner Kennzeichen, was dann hier zur Tat dran war, das ist in Dresden entwendet. Okay. Und man sieht ein Taxi mit Dresdner Kennzeichen.
Jackpot. Hm.
Das war schon zum Jubeln, ja. Und wir haben dann weiter die Daten abgeglichen und haben gesehen, dass am Ende nur der Mercedes zurückfuhr. Mhm. Logisch, weil der Audi ist ja hier abgebrannt. Ja,
krass.
Ah, das ist ja verrückt. Und es war ja auch nicht nur, dass ihr die an dem einen Tag feststellen konntet, ne? Ihr habt die ja ein paar Mal öfter auf den Aufnahmen gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, es sind verschiedene Fahrzeuge in der Vorbereitung eben dann auch nach Dresden gefahren. Familie Remo war mindestens 4-mal zuvor in Dresden an verschiedenen Tagen.
Um mal zu gucken.
Um zu gucken und um bestimmte Vorbereitungshandlungen auch.
Das ist ja verrückt.
Okay.
Unter anderem der Audi ist festgestellt worden, oder ein Audi, der war damals blau metallic. Der ist mit Berliner Kennzeichen hier in Dresden am 19. November unterwegs gewesen. Zivilkräfte von uns haben das Auto festgestellt, wollten es kontrollieren, aber aufgrund seiner Motorisierung war dann halt eben auch zügig weg und ohne jetzt wirklich einen konkreten Verdacht wird niemand was riskieren, dort einen Unfall zu verursachen. Mhm. War aber Anlass für Familie Remo, um vorsichtig zu sein, und man hat diesen blauen Audi auch foliert, weil auf den Überwachungsvideos zur Tiefgarage ist ja weiß mit schwarzem Dach.
Okay. Ach so. Der war also mal blau.
Der war mal blau und man wollte nicht auffallen. Ja. Also das spricht sich ja dann rum, ne, dass die Kollegen sich unterhalten und sagen, Mensch, blauer Audi hier mit Berliner Kennzeichen ist uns so still abgegangen, und dann gestaltet man die Farbe eben anders.
Jetzt habt ihr ja ihr habt die Autos auf Überwachungskameras drauf, ihr habt den Impischen drauf. Wie konntet ihr nachweisen, dass die auch wirklich am Schloss waren? Oder dass der Audi beispielsweise am Schloss war?
Ja, zusätzlich zu den Fahrzeugen ist es üblich, dass bei schweren Straftaten eben die sogenannten Funkzellendaten erhoben werden. Also welches Telefon im Tatzeitraum an der Tatörtlichkeit kommuniziert. Mhm. Das konnten wir herausfinden. Es hat sich dann aber leider als Sackgasse erwiesen, weil die Handys mit gefakten Account zugelassen waren und eine Rückverfolgung auf einzelne Personen da nicht möglich gewesen ist.
Okay, schade.
Okay.
Also man hat gesehen, welche Telefone telefonierten, aber die haben auch wirklich nur zu dieser Tatzeit telefoniert. Mhm. Hinterher sind die nie wieder in Erscheinung getreten.
Okay. Aber auch das ist ja irgendwo, wo man denkt,
ne? Das ist typisch jetzt in der Vorbereitung. Ne? Also man nimmt da nicht das normale Smartphone mit, sondern man schafft sich da so einen Knochen an, also ein äußerst preiswertes Handy, was dann danach vielleicht noch in die Elbe fliegt. Ja.
Jetzt haben wir schon gehört, der Mercedes wurde auch wieder gefilmt oder fotografiert, als er zurück nach Berlin fuhr.
Ja.
Habt ihr jetzt also einfach in Berlin angerufen bei der Polizei dort und sagt, Mensch, guckt mal in dem Mercedes nach, der muss da irgendwo bei Remus sein, da sind unsere Klunker drin.
Wir wussten da noch nicht ganz genau in Richtung Remo, aber Richtung Berlin. Mhm. Und es ist vage, dann zu sagen, jetzt schaut mal nach dem Fahrzeug. Mhm. Also die Berliner Kollegen sind dann selber draufgekommen, aufgrund eben dieser speziellen Ausstattungslinie, dass das Fahrzeug bei ihnen schon mal eine Rolle spielte, mhm, und haben uns im Prinzip dazu gebracht, dass es eben auch dieses Fahrzeug sein könnte, was unsere Verdachtsrichtung verstärkt hat.
Aber habt ihr es in Berlin dann irgendwie, haben die das kontrolliert?
Wir haben jetzt hier den nächsten Glücksfall zu verzeichnen, dass das graue Fahrzeug, also der Daimler, war dann in der Vorweihnachtszeit 2019 schon wieder ohne Folie,
okay, abgezogen
und war wieder in Berlin unterwegs. Man hat ihn abgestellt im öffentlichen Verkehrsraum und hat dort aber die Scheibe hinten links im Fangbereich unten gelassen. Mhm. Also das kann passieren, dass da vorne jemand drückt oder hinten jemand gesessen hat. Und das ist dann dem Ordnungsamt aufgefallen in der Streife, dass da die Scheibe unten ist. Und im Zuge der Eigentumssicherung ist er doch ein relativ hochwertiges, wenn auch älteres Fahrzeug, sollte dann der Halter ermittelt werden. Mhm. Und man hat das Kennzeichen dann abgefragt nach dem Halter. Und der Halter saß aber in seinem Fahrzeug, was ebenfalls ein nahezu baugleicher Mercedes gewesen ist, mhm, in Berlin, und sagte, nee, das kann mein Auto nicht sein.
Weil ich habe es ja hier, ich sitze drinnen.
Ich sitze drinnen.
Das, okay, ist ja wild.
Also es ist bei Remo und anderen Kriminellen durchaus üblich, Fahrzeuge mit dupletten Kennzeichen auszustatten.
Das heißt, die haben das Kennzeichen einfach gefälscht.
Genau. Also man
das
guckt,
Gleiche, was
man,
es schon mal gab.
Man schaut, wo ist ein baugleiches Fahrzeug, Farbe sollte übereinstimmen, was hat es für ein Kennzeichen. Mhm. Und dieses Kennzeichen lässt man sich dann einfach nochmal prägen, mhm, und macht das an sein Fahrzeug. Okay. Sodass bei einer flüchtigen Kontrolle, ne, also wenn das Auto jetzt vorbeifährt und man fragt das Kennzeichen ab, dann passt das. Ja, ne? Also Typ und Farbe stimmen und das dauert dann doch eine Weile, bis so eine Dublette auffällt. Mhm. In dem Falle ist es dann aufgefallen, ja, weil der eigentliche Kennzeicheninhaber und Besitzer des zweiten Fahrzeuges dann sagte, nee, ich sitze in meinem Fahrzeug.
Okay. Also man hat den quasi angerufen und sagt, hier, pass mal auf, dein Fahrzeug, ja, steht hier, das Fenster ist offen, komm mal, mach mal zu. Und, ja, er sagte, das kann nicht sein.
Das kann nicht sein, ich fahre mit meinem,
okay,
Auto.
Und was ist dann passiert mit dem Auto?
Ja, ja, also der Halter des eigentlichen Fahrzeuges, der ist dann auch auf die Wache gefahren in Berlin, hat das alles dokumentiert, dass das sein Fahrzeug ist. Und, okay, da hat man sich dann entschlossen, das Fahrzeug abzuschleppen.
Das Gefälschte quasi.
Das Gefälschte, mhm, das mit der offenen Scheibe.
Okay. Wo haben die das hingeschleppt?
Es gibt in Berlin wohl zwei Verwahrplätze für Polizei und Ordnungsamt, wo Fahrzeuge sichergestellt werden. Mhm. Und die Täter oder zumindest die, ja, Familie Remo hat dann gemerkt, oh, das Fahrzeug steht nicht mehr hier, es ist weg. Und da schwand uns Böses, ne? Also, mhm, weil ja in dem Fahrzeug ja auch jede Menge Spuren, zumindest von Fahrer und Insassen, zu erwarten sind. Die kennen die Stellplätze, sind zu dem ersten Stellplatz hin, haben dort die Security niedergerungen mit Reizgas und konnten das Fahrzeug aber nicht feststellen.
Okay.
Sind dann zu dem zweiten Stellplatz. Da war das Fahrzeug und man hat auch hier versucht, das in Brand zu setzen. Also so, dass es vollständig ausbrennt, ist zum Glück gescheitert. Also man hat im hinteren Sitzbereich ein Feuer gelegt, aber die Security war dort sehr schnell und hat dann mit Feuerlöscher das gelöscht, sodass die Brandschäden minimal
krass
waren. Und dann haben wir das Fahrzeug natürlich, nachdem es die Berliner Kollegen für sich untersucht haben, für ihre Straftaten, dann nach Dresden geholt und hier, ja, auf den Kopf gestellt.
Und habt ihr was gefunden?
Wir haben was gefunden. Also zum einen natürlich jede Menge DNA und Fingerabdrücke von Personen, die das Fahrzeug führen. Das ist jetzt nicht der ganz große Durchbruch, mhm, weil, ja, was will man damit beweisen? Man saß in einem Auto, was in Dresden war, okay. Aber es beweist ja nicht, dass man wirklich, ja, diese Fahrt begangen hat. Also, ja, man saß irgendwo drin, irgendwann. Und ja, was uns sehr weitergeholfen hat, um diese Verdachtsrichtung auch zu untermauern, ist, dass in den Fußmatten im hinteren Bereich minimale Glassplitter gefunden wurden, die von der Zusammensetzung her genauso gewesen sind wie das Vitrinenglas.
Krass. Ach, auf was es da ankommt.
Gewölbe. Ja, und da das ein doch sehr seltenes Glas ist, liest das schon erstmal den Schluss zu, dass wir jetzt hier das richtige Fahrzeug haben.
Mhm. Könntet ihr irgendwie anhand der, keine Ahnung, ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber gibt es da so Elektronik drin, wo man sehen kann, ah, das war an dem besagten Tattag auch wirklich da unterwegs?
Ja, also ganz wichtig ist da das Navigationsgerät.
Ah, stimmt, die sind ja verbaut.
Die sind verbaut, aber das haben sie hier entfernt. Also das ist rausgerissen worden.
Die sind ja ganz schön Füchse.
Die sind, ja, also die lernen ja mit jedem Verfahren dazu. Ne? Das ist so. Und es ist dann aber ein Physiker im Landeskriminalamt gelungen, anhand der Motorelektronik herauszufinden, wann das Fahrzeug, also an welchem Tag, wie viele Kilometer gefahren ist.
Okay.
Und das hat dann, wie die Faust aufs Auge, gepasst, dass genau zu den Tattagen und auch Vorbereitungstagen die Strecke von Berlin nach Dresden und wieder zurück zurückgelegt wurde. Mhm. Ist jetzt noch nicht der Beweis, weil man kann nie erkennen, wo das Fahrzeug hingefahren ist. Man kann eben nur sagen, so und so viele Kilometer.
Okay. Aber ich sag mal, das schlingt sich ja zu. Also die Indizien...
Genau, das ist wieder ein Indiz und dann haben wir ja die berühmte Indizienkette, die dann immer
dichter wird. Aber gab es irgendwann den Tag, wo du sagtest, so jetzt ist es der Beweis, wenn du sagst, das war auch nicht der Beweis, aber jetzt brauchen wir den Beweis?
Ja, also der dann durchschlagende Beweis, der am Ende auch für Haftbefehle die Grundlage bildete, waren DNA-Spuren an dieser vorhin schon erwähnten Mauer im Schlossbereich und die befanden sich an der Innenseite der Mauer.
Aha.
Da hatte man 5-mal DNA von 5 Personen und auch nur von diesen 5 Personen, Remo, also nicht noch 100 andere, dass man jetzt sagte, da kann jeder anfassen. Mhm. Das ist auch ein Bereich, der ist öffentlich so ohne weiteres nicht zugänglich und das war dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay.
Okay, das heißt, mit diesen ganzen Indizien, die wir jetzt haben, plus diese DNA-Spuren an der Innenseite der Mauer, konnte man jetzt sagen, okay, wir haben sie.
Und es jetzt machen auch die DNA-Spuren im Auto wieder Sinn.
Ja, also es muss ja ein Großes und Ganzes ergeben. Ne? Also es muss in sich schlüssig sein. Da haben die vielen Indizien dazu geführt. Mhm. Und ja, auch unsere dort mit DNA Ermittelnden an der Mauer saßen irgendwann mal in dem Auto.
Okay, und jetzt hat dann irgendwann aufgrund dieser Ermittlungen von euch ein Richter einen Haftbefehl erlassen?
Ja,
und dann kam es zu diesem
und Durchsuchungsbeschlüsse.
Okay, das heißt, wir konnten dann damit diesen großen Einsatz am 17. November in Berlin starten.
Am 17. November, ein Jahr später, ist dann in Berlin der Polizeieinsatz gestartet zur Umsetzung dieser Beschlüsse.
Mhm.
Es waren insgesamt 20 Durchsuchungen. Das sind jetzt nicht unbedingt 20 Wohnungen, ne? Da gehören Bankschließfächer dazu und auch Autowerkstätten im Sinne von Folierung und was da alles eine Rolle spielt. Aber genauso natürlich auch die Wohnungen von den 5.
Mit dem Ziel, die festzunehmen.
Quasi. Mit dem Ziel, die festzunehmen und natürlich das erste Ziel, auch den Schmuck zu finden, wovon ich aber leider nie ganz überzeugt war, dass wir das bei denen zu Hause
auffinden. Und es war ja auch so, ihr habt den Schmuck habt ihr nicht gefunden, aber sicherlich andere Gegenstände, die da noch weiter diese Kette verdichtet haben, richtig?
Also wir haben 3 Personen angetroffen von den 5 und die digitalen Endgeräte, wie man das bei uns so schön sagt, also Smartphones, USB-Sticks und Laptops und so weiter, die hatten wir dann auch in einer großen Stückzahl, die dann ausgewertet werden in der Hoffnung, dass da Material drauf ist oder also Fotos oder Chatverläufe, die uns weiterhelfen.
Okay.
Genauso haben wir jede Menge Bekleidung und Schuhe im Rahmen der Durchsuchung sichergestellt, die gegebenenfalls während der Tat getragen wurden.
Und damit man sich das vorstellen kann, weil ich sagte, es war so ein großer Einsatz für uns als sächsische Polizei, wenn man sich das vorstellt, das waren dort, so habe ich das zumindest gehört, um die 1500, 1600 Einsatzkräfte tatsächlich mit dabei. Ne?
Also es waren 1600 Beamte aus verschiedenen Bundesländern, die dort mit der sächsischen Polizei gemeinsam diese Beschlüsse umgesetzt haben.
Weil das alles parallel auch stattfinden
muss, ne? Also das muss ja dann früh um 6 gleichzeitig auch erfolgen. Und in dem Bereich in Berlin braucht man schon auch eine gute Absicherung nach außen. Ne? Mhm. Das ist doch ein Viertel, wo sie wohnen, was ja, auf Polizeipräsenz empfindlich reagiert.
Ich will nochmal sagen, warum das parallel stattfinden muss, weil es würde ja nichts bringen, wir klopfen bei Person Nummer 1 und machen 3 Stunden später Person Nummer 3 und das würde nicht funktionieren.
Ja,
dann wären die Beweismittel weg.
Ja, wenn Person 3 dann irgendetwas zu verbergen hätte, dann würden wir es nicht finden. Okay. Sicher achtet man drauf, dass die Person, die jetzt im Objekt 1 festgestellt wird, nicht telefonieren kann, aber die Nachbarschaft in solchen Häusern,
man weiß manchmal nie,
die weiß dann schon Bescheid, wer noch zu informieren ist.
Na, und das Schwierige war ja auch, oder vielleicht kannst du es nochmal sagen, nicht nur vor Ort musste alles parallel laufen, es musste ja auch irgendwo geheim bleiben. Also schon du durftest ja vorher niemandem sagen, dass es da diesen Termin gibt.
Ne? Ja. Also Familie Remmer hat, denke ich, auch Bezüge zu Behörden in Berlin, wie auch immer das gewachsen ist. Mhm. Und demzufolge ist das unter größter Geheimhaltung gelaufen. Wir haben sämtliche Kräfte aus den Bundesländern einen Abend zuvor nach Potsdam gebeten, unter dem Vorwand, das ist eine Durchsuchung nach einem Kriegswaffenkontrollgesetz, also Waffendelikt. Mhm. Und dort in Potsdam haben sie dann bei der Einweisung in der Nacht um 2 erfahren, worum es geht, und sind dann um 4 nach Berlin gefahren. Jetzt geht man da auch mit gemischten Gefühlen ran, weil wenn man den Kollegen einen anderen Vorwand gibt, in das Einsatzgeschehen zu gehen, schwingt es immer so ein bisschen mit, das Vertrauen ist hier nicht vorhanden. Aber das hat uns niemand übel genommen, als sie dann erfahren haben, worum es ging, waren sie hochmotiviert und hatten auch Verständnis dafür. Also das ist gar nicht so selten, dass aus taktischen Gründen da auch mal zuvor was anderes.
Mhm. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, Mensch, da lag ja fast ein Jahr dazwischen, der Tat und der Razzia am Ende, da ist ja unglaublich viel Vorbereitung notwendig. Wo wohnt wer? Hat der Kinder? Gibt es da irgendwie noch Hunde, die laut bellen könnten? Ja, keine Ahnung. Ja. Also,
sind die schon mal mit Waffendelikten irgendwie
in Erscheinung? Ja, das ist auch gefährlich für uns.
Ne? Es war die Hochzeit von Corona, also auch da. Es gab Familienmitglieder, die im Krankenhaus lagen, erkrankt. Das ist alles mit zu beachten.
Krass.
Wie viel kannst du sagen, Olaf, wie lange ihr da so in diesen Vorermittlungen gefangen wart?
Die Einsatzvorbereitungen, also die mussten ja dann relativ schnell gehen. Also das waren knappe 4 Wochen. Das ist eine logistische Meisterleistung gewesen von meinen Kollegen. Weil das sind wir wieder bei dem Thema Druck. Ne? Also die Justiz sagt, also wir haben ja jetzt Haftbefehle, also kümmert euch. Ne? Ja, ja. Mhm.
Und dann muss es losgehen.
Dann muss es losgehen. Und dann ist jetzt wieder das Positive des Drucks, dass dann auch überall die Türen offen sind. Auch in anderen Bundesländern, also der Name Epaulette.
Das zack, hat kommt viel bewirkt.
Ja, ja, wir haben Kräfte noch.
Ja, genau.
Die geben wir euch. Ja, aber wo wir gerade bei Haftbefehlen sind, ihr konntet 3 von 5 feststehen. Jetzt fehlen ja aber noch 2 Klarmitglieder. Jetzt fehlen noch 2,
genau. Das ist immer so, also man muss ja den Einsatz auf einen gewissen Tag festlegen, in der Hoffnung sind alle da, aber auch wohl wissend, dass der eine oder andere halt nicht da ist. Das muss man dann in Kauf nehmen und da muss dann im Nachgang eine zielgerichtete Verhandlung erfolgen, um die so schnell als möglich dann eben auch noch festnehmen zu können.
Man hat sie dann bekommen am Ende, ne?
Man hat sie dann bekommen, das hat eine ganze Weile gedauert allerdings, weil die sind in Berlin bestens vernetzt und im Mai war dann der 5. auch festgenommen.
Dann also noch ein halbes Jahr mal gedauert.
Ein halbes Jahr hat das gedauert.
Also, habt ihr das in Berlin selbst gemacht?
Nee, das haben wir nicht selber gemacht, weil dort solche Milieukenntnisse vonnöten sind, dass wir dort sofort auffallen und dort uns auch in den Strukturen so schwer reindenken können, dass das erfolgreich ist. Mir war klar, dass die beiden jetzt nicht in die weite Welt geflüchtet sind, weil die in Berlin ihre Familie haben, ihren Rückenhalt haben. Da werden die versorgt und
Okay. Aber da konntet ihr euch auf polizeiliches Teamwork sozusagen verlassen, auf die Kolleginnen und Kollegen in Berlin, dass die euch da unterstützen. Ja,
sehr gut.
Und von den Juwelen fehlte aber zu dem Zeitpunkt, auch als ihr dann alle zusammen hattet, immer noch jede Spur.
So war es, Also wir haben die Juwelen nicht gefunden bei den Durchsuchungen und es gab auch bis dahin keinen Hinweis irgendwie, dass wir glaubten, sie finden zu können.
Okay. Aber hat denn am Tag der Festnahme jemand gesagt, jo, wir waren's? Nee.
Nein.
Okay. Nee, also Mist, ihr habt nicht?
Die haben mit uns überhaupt nicht geredet. Ist ja deren gutes Recht. Ja. Ne? Die ja. sind dann eher davon ausgegangen, dass sie hier nach der ersten Haftprüfung dann wieder rauskommen. Okay. Dass das für sie ein kurzes Zwischenspiel wird. Aber
dem war anders. Nicht so. Und jetzt kommen wir nämlich zum für mich spannendsten Teil, nämlich dem Gerichtsverfahren. Da müssen wir ein bisschen zeitlich springen, das hat ein bisschen gedauert. Aber kannst du was zu diesem berühmt-berüchtigten Deal vor Gericht sagen?
Die Verfahrensabsprache, also umgangssprachlich der Deal, der hat dann eben die Möglichkeit bereitet, dass wir Teile des Diebesgutes wiedererlangen konnten. Mhm. Bei einem Einbruch, der ja für die Familie durchaus üblich ist, auch in Museen oder Juweliergeschäfte, Banken, ist mit einer Haftstrafe, ich spreche jetzt mal laienhaft, so mit 4 Jahren in etwa zu rechnen. Und das sind die auch bereit abzusitzen. Mhm. Also damit können die sich identifizieren. Da sagen die, wir sind in der Hierarchie gestiegen, haben vielleicht auch von der Beute was und das geht okay. Mhm. Jetzt haben wir die Indizien ja, was wir vorhin sagten, auch immer dichter gestrickt, auch um diesen Brand in der Tiefgarage. Mhm. Und der ist dann halt das entscheidende Kriterium mit geworden. Also die haben gemerkt im Rahmen der Hauptverhandlung, dass sie dort nicht wegkommen. Also
nicht mit 4 Jahren zumindest.
Dass auch, also dass sie diesen Brand auch mit
verantworten müssen.
Genau, verantworten müssen. Und da sind die Freiheitsstrafen natürlich ganz anders.
Weil man muss sagen, bei dem Brand waren Menschenleben auch in Gefahr.
So ist es. Ne? Ja. Also die Tiefgarage ist ja durch die Zugänge mit den Wohnhäusern verbunden und ja, Explosivstoffe, gefährlicher Rauch und ja, da ist Leib und Leben in Gefahr, das ist so. Und da ist die Haftstrafe durchaus zweistellig, also so ab 10 Jahre.
Wow.
Und das war man dann aber auch nicht bereit, absitzen zu wollen. Mhm. Wir haben das gemerkt im Rahmen der Besuchsüberwachung. Also während der Verhandlung waren sie ja inhaftiert, in Untersuchungshaft und dürfen, wie jeder andere auch, Besuch empfangen. Mhm. Besuch der Familie von Personen, die vorher auch durch die Justiz bestätigt werden, dass sie da empfangen dürfen. Und wir waren immer zugegen mit dem Hintergrund, dass nie über das Verfahren gesprochen wird. Also das war auch die Auflage der Justiz, es wird hier nie über das Verfahren gesprochen. Und wir haben aber gemerkt, dass da in Richtung Familie so ein bisschen ein Druck aufgebaut wurde. Lasst euch was einfallen. Mhm. Wir wollen dafür nicht so lange sitzen.
Okay. Also die das Täter haben quasi der Familie so Zeichen gegeben, das läuft nicht so wie geplant.
Ja, ja. Okay. Also wir kommen hier nicht raus. Okay. Na, also die Ermittlungen sind so gelaufen, dass es eben eine schlüssige Indizienkette war, plus der Beweise an der Mauer, dass wir hier nicht wegkommen. Und dann kann so eine Verfahrensabsprache greifen.
Das heißt, die haben das, weil das manchmal, habe ich das falsch gelesen oder falsch gehört, von Laien quasi, die haben das nicht euch verraten oder diesen Deal eingegangen, weil das Gericht keine Lust mehr hatte zu ermitteln oder weil ihr so schlecht ermittelt habt und die dachten, komm, wir geben dem mal ein bisschen Hinweise, sondern der Ermittlungsdruck von euch war so hoch auf die, dass die gesagt haben, Mist, unser einziger Ausweg, hier noch rauszukommen, ist jetzt dieser Deal.
Ja, denn das ist auch sehr ungewöhnlich. Ne? Also im Rahmen der Clankriminalität, dass man sich darauf einlässt, etwas zurückzugeben. Nach so einem, also wüsste ich nicht, dass das schon mal der Fall gewesen ist.
Das heißt, das salopp gesagt, haben die den Fehler in Anführungszeichen begangen, dieses Auto in der Tiefgarage abzubrennen? Hätten die das jetzt einfach, weiß ich nicht, auf einem Feld abgebrannt, wäre dieses Menschenleben nicht in Gefahr gewesen und die hätten vermutlich nur 4 Jahre bekommen und wir hätten
Geringfügig mehr, so grob, eine Brandstiftung ist es ja trotzdem, aber zumindest jetzt ohne Gefährdung. Also das war für uns in der Gesamtschau ein glücklicher Umstand, für die Bewohner dort sicher nicht, dass man halt in die Tiefgarage reingefahren ist.
Aber Ding ist allen wieder gut, hoffentlich.
Ja, also ist jemand ernsthaft dann auch gefährdet gewesen. Gut.
Was kam jetzt am Ende bei raus?
Ja, jetzt wollen wir wissen, was war der Deal?
Ja, der Deal war geringere Haftstrafen und im Gegenzug dann Rückgabe der Beute des Diebesgutes auf was man noch Einfluss hat.
Okay.
Also das ist eine Formulierung, das kann von alles bis eins sein. Das
ist ja wild.
Lässt sich das ist auch immer das Ungewisse dann schwer irgendwie kalkulieren, was steckt jetzt wirklich dahinter.
Sie haben es auch bewusst wahrscheinlich so offen formuliert.
Ja.
Ne?
Ja. Aber kann man dann sagen, also wenn wir 2 Diamanten zurückkriegen, kriegt ihr 2 Jahre weniger Haft, aber wenn wir hier 10 zurückkriegen, dann können wir nochmal über mehr reden? Oder war von vornherein klar, hier kriegt eine Haft weniger Haft, egal ob wir jetzt einen Teil zurückkriegen oder 10? Weil das finde ich unfair.
Das ist jetzt, also nicht so wie auf dem Basar, ne, dass jetzt hier um jedes Stück gehandelt wird. Nee, das ist dann diese Forderung, die ja auch anwaltlich dann in den Raum gebracht wird. Und dann geht man davon aus, dass das Substanz hat und dass dann irgendwas dabei ist.
Mhm. Okay. Und das heißt, jetzt nach dem Deal haben die gesagt, wir geben euch was zurück.
Und machen auch Angaben.
Und machen also Angaben zur Sache, okay.
Das hat sich dann natürlich auch relativiert, weil die haben dann auch über die Einlassung Rechtsanwälte oder schriftlich uns das mitgeteilt, was wir schon wussten, okay. Also was in der Akte stand. Ja, okay. Aber das ist dann so. Wir haben da nie erwartet, dass da noch großartig Hintermänner benannt werden. Oder
aber wurden denn dann alle auch verurteilt entsprechend?
Also es waren dann 6 Personen angeklagt und 5 sind verurteilt worden, ja.
Und der Sechste, der
hatte der Sechste ist freigesprochen worden, weil seine Krankenkarte, seine Chipkarte zur Behandlung in Berlin war zur Tatzeit in einem Krankenhaus.
Ah, okay. Also laut ist
auch interessant, wie du sagst, seine Chipkarte.
Ja, war also es ist ja schwer nachweisbar. Ne? Also im Zweifel für den Angeklagten, ja. Ne? Man muss davon ausgehen, aber man kann ja nach 2-3 Jahren mal ins Krankenhaus gehen und fragen, war derjenige zur Behandlung? Mhm. Ja. Da werden die sagen, na, wenn die Karte hier war, wird er schon da gewesen sein.
Okay.
Ja. Und von der Personenbeschreibung her ist es auch schwer, weil ja doch eine gewisse Ähnlichkeit auch dann innerhalb der Familie besteht.
Ja.
Und da war dann meine Hoffnung noch, naja, vielleicht haben sie irgendwelche Befunde erhoben, die dann auf die Person schließen lassen. Mhm. Also ein Röntgenbild, eine Blutprobe oder sowas. Ist alles nie passiert, weil er war nachts dort wegen Halsschmerzen.
Okay.
Na gut, aber im Zweifel für den Angeklagten,
muss man
dann ist
nicht
es
im
so.
Zweifel für den Angeklagten und deswegen der Freispruch. Ja.
Okay.
Aber nochmal zurück zu dem, was jetzt eigentlich spannend ist. Dieser Dezember 2022, der Deal ist ausgehandelt. Wie ging es dann weiter? Wie war der Tag für dich?
Ja, also wir sind nach Berlin recht zügig gefahren, auch mit Vertretern der Staatsanwaltschaft, in diese Kanzlei in Kudamm-Nähe. Und da hat uns dann der Rechtsanwalt gesagt, die Schmuckstücke liegen hier im Beratungsraum auf dem Tisch. Und der Degen ist auch dabei.
Ja, und der aus Litauen.
Der ist nicht dort.
Und da schaute ich dann rum und sah also wirklich eine doch ganz große Anzahl der Schmuckstücke und es waren dann beschädigte Teile dabei, keine Frage, das kann schon beim Rausreißen aus der Vitrine passiert sein und so auf den ersten Blick fehlten schon mindestens 3 große wertvolle Teile, also eben auch die Epaulette und diese Schmuckstücke, die wurden dann dokumentiert, akribisch, logisch und in Folietüten verpackt, um das spurensichernd schonend auch noch zu transportieren. Und die Tatortgruppe, die das vorbereitet hat, die hatte zum Glück einen Umzugskarton bei sich im Auto. Und in diesen Umzugskarton kamen dann die Schmuckstücke hinein und den Karton durfte ich dann da nach unten tragen ins Auto. Und der Wert circa, also man sagt um die 50 Millionen, was da in dem Karton gewesen ist. Es sind, so auch in Rücksprache dann mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, so knapp 85% des Diebesgutes, aber eben vom Wert her so die knappe Hälfte. Ne? Man ist insgesamt von 113 Millionen ausgegangen und so knapp 50 dann.
Also okay. Zurückgekommen.
Die wertvollsten Stücke haben wir nicht, aber man kann auch zufrieden sein, dass sie von der kulturellen Bedeutung her, von der kulturhistorischen, doch auch die sind, die Sammlung begründet haben, die da aus dieser Sicht sehr wertvoll sind.
Ja. Und das Ganze war ja auch ein langer Weg für uns als Polizei bis zu dem Ergebnis, dass wir die jetzt wieder zurück haben, richtig?
Das war ein sehr, sehr langer Weg, ja, also von 19 bis 22 und jetzt sind sie wieder zu sehen, diese rückgeführten Stücke.
Man kann
sie wieder angucken, aber die sind eben auch noch nie restauriert.
Mhm.
Also die sind noch zwar schön präsentiert, aber eben noch nicht restauriert.
Okay. Ein Besuch lohnt sich aber trotzdem im
Grunde auf jeden Fall.
Ja. Aber trotzdem sind jetzt 6 Jahre vergangen. Du hattest vorhin schon mal gesagt, die Soko Epaulette, die gibt es auch noch. Das heißt, ihr ermittelt auch immer noch?
Ja, also wir reagieren auf Hinweise, die eingehen, was immer noch der Fall ist. Also die Soko, das sind jetzt mit mir 4 Mann im Nebenamt, die dann quasi das abarbeiten, was noch so.
Das heißt, im Nebenamt, ihr macht eure normale Arbeit und nur mal, wenn Hinweise einkommen, guckt ihr nochmal genau.
Ganz normal in verschiedenen Kommissariaten, in Referaten tätig und wenn es was gibt, dann geht's los.
Und zu Hochzeiten 60, das zeigt ja schon, wir haben da schon ordentlich Arbeit reingesteckt.
Ja, haben wir auf jeden Fall.
Wenn du jetzt, Olaf, an die drei noch fehlenden Schmuckstücke denkst, die Soko läuft ja noch. Ja. Hast du da Hoffnung, dass ihr das nochmal irgendwo findet? Gibt es da für euch irgendwelche Anhaltspunkte oder ist das wie so ein Damoklesschwert, was so über dir...
Also wenn ich keine Hoffnung hätte, denke ich, wäre es fehl am Platz. Die Hoffnung hat man immer. Aber dass wir sie jetzt zeitnah irgendwo finden, davon gehe ich nie aus. Also eine Möglichkeit wäre ja auch, dass die nochmal irgendwann für Verfahrensabsprachen auch eingesetzt werden. Ja. Das wäre jetzt der beste Fall bei anderen Gerichtsverfahren. Also ich hoffe nicht, dass es irgendwo zerlegt ist und in die weite Welt verteilt, aber ausschließen kann man nichts.
Na, weil du natürlich, also wer die Epaulette kennt, der wird ja nicht sagen, oh, dann kaufe ich die, ne? Also das ist ja sehr gefährlich, wenn du so ein Stück dann bei dir hast, was aus so einem Diebstahl herrührt.
Das ist wohl wahr, aber es gibt trotzdem Sammler, die sich dann sowas irgendwo in den Keller hängen.
Ich glaube das wird irgendwann durch Zufall gefunden und in 1000 Jahren haben wir dann so eine, wenn es das noch gibt, so eine Fernsehdoku und da wird dann darüber berichtet.
Genau.
So denke ich das. Über wie so eine Pyramide mäßig, wie wir jetzt über die Pyramiden reden, so wird es dann später über dieses Zufallsfundstück dort
berichtet. Und so schade es, wie es für die Stücke eben auch ist, dass sie rausgerissen wurden, weil die ja in der Vitrine auch festgenäht waren, ist es ein positiver Umstand, dass dort eben auch Beschädigungen dran sind. Ne? Also es sind Stücke kaputt gegangen und auch kleine Steine schon bei der Entnahme rausgebrochen wurden. Und das ist jetzt, denke ich, für einen Sammler negativ. Also der würde nur ein gut erhaltenes, würde ich hoffen, dass er dann nur ein gut erhaltenes Stück bei sich irgendwo bewahrt. Aber ja, man weiß es nicht.
Man muss immer das Positive sehen, Olaf.
Man muss das Positive sehen.
Apropos das Positive sehen, Olaf, wenn ich jetzt schon mal so einen Leiter, so eine Soko hier habe, wie muss ich mir denn generell, losgelöst von diesem Fall jetzt, so die Aufgaben eines Leiters einer Soko vorstellen, wenn ich das vielleicht auch mal irgendwann machen will?
Ja, also eine Sonderkommission, wie gesagt, immer deliktsabhängig, dann auch aus den einzelnen Bereichen gebildet. Hier in dem Fall Eigentum, also dann bei mir. Ja. Viele Sonderkommissionen gibt es ja, was Leib und Leben betrifft, Tötungsdelikte, Vergewaltigung und Ähnliches. In einer Sonderkommission gibt es festgelegte Einsatzabschnitte, die dann je nach Bedarf auch besetzt werden. Mhm. Ne? Das ist die Fahndung, die Ermittlung, die Auswertung und die Hinweisaufnahme zum Beispiel. Und da zieht man dann Personal erstmal aus der eigenen Dienststelle und dann eben auch hier bei dieser Größe dann auch sachsenweit. Das sollten oder müssen Leute sein, die motiviert sind und die aber die Arbeit in so einer Sonderkommission auch ertragen. Also das ist jetzt nicht bloß der Druck. Sonst als Polizist, also man hat ja viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, dann bin ich auf der Straße so relativ nicht gerade selbstbestimmt, aber habe Einfluss, was ich jetzt hier wie mache, welches Auto ich anhalte und. In der Sonderkommission kriege ich meinen Auftrag und den habe ich abzuarbeiten und weiß manchmal nie, wie das sich in das Große und Ganze einfügt. Das hat jetzt nichts mit Geheimhaltung zu tun, dass der eine nicht wissen darf, was der andere macht, also in den seltensten Fällen, aber man hat einfach nie die Zeit, wenn 40 Leute arbeiten, dann immer 39 anderen zu erklären, was der eine gerade macht. Also dann ist der Tag um. Und diese Art der Arbeit ist für manchen nie ganz einfach. Okay. So, dass wir dann auch nach 14 Tagen habe ich mit jedem gesprochen, ob er sich denn hier wohlfühlt. Und es gab auch welche, die zurückgegangen sind, weil sie sagt, ist nicht für mich. Muss man akzeptieren.
Und die Strippen, also jeder, quasi, die ziehst du, die laufen bei dir auch zusammen.
Ja.
Du ziehst die Strippen, aber auch die Informationen kommen dann bei dir zusammen.
Also die fallbezogenen Informationen, die gehen bei der Auswertung zusammen. Die Auswerter selber stecken natürlich noch viel, viel tiefer in Details drin, aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Weil ich habe ja neben Personal noch auch die Verbindung zu anderen Bundesländern und muss mich um Material kümmern und eben auch pressemäßig, also Anfragen beantworten.
Aber du musst halt dann immer Bescheid wissen, das ist, ne, wenn du die Anfragen beantworten musst.
Ja, das geht ja bis hin zu Landtagsanfragen und allen.
Und du hast deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in der Soko dann alle praktisch selber handverlesen? Ausgesucht?
Nicht alle. Also man hat schon Einfluss drauf, wer es ist. Und es wurden aber auch aus den einzelnen Bereichen gute Leute entsandt. Ja, man kennt ja auch nicht alle. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, wenn die Bereitschaftspolizei sagt, ich biete dir den und den an, da kann ich dann nicht sagen, nee.
Völlig nicht.
Na, und in diesem Fall ist es halt so gewesen, dass da jeder, denke ich, auch gute Leute geschickt hat, weil er ja dann am Ende auch dann irgendwo mit dem Mittelpunkt steht, wenn was schiefgehen sollte.
Also wir haben sowas wie einen Ermittlungsbereich, operative Maßnahmen, verdeckte Maßnahmen, Auswertung. Also gibt es ja haufenweise Abteilungen in so einer Soko. Ja. Wo würdest du Christian hinstecken? Was könnte der?
Also ich denke mal, ermitteln und auswerten. Ohne dass ich jetzt die Vita kenne.
Ich glaube, auswerten wäre auch so meins. Ohne dass ich das jetzt genau mir vorstellen kann, was
spannend.
Man da alles macht.
Das ist ganz spannend. Ne? Also man kriegt dann wirklich von jedem Einzelnen die Ergebnisse auf den Tisch und muss dann für sich Gedanken sich erstmal machen, wie geht es weiter, in welche Richtung, wo ist der nächste Ansatz.
Das mache ich. Also Olaf, bei der nächsten Soko denkst du an uns.
Auf jeden Fall.
Beziehungsweise an Christian, ich bin ja nur zivile Kraft.
Ich würde es mal nicht so laut
sagen. Das wirst du hier gezogen. Ja. Aber Olaf, war Kriminalpolizei dann schon immer deins?
Ja, also Polizei war schon, also ich sage jetzt mal Kindheitstraum, auch wenn es jetzt ein bisschen lapidar klingt, aber es ist halt so. Also ich wollte schon als Kind in Richtung Polizei und auch Kriminalpolizei. Ja.
Olaf, wenn du auf deine Karriere bei der Polizei zurückblickst, welchen Platz auf so einem persönlichen Ranking nimmt denn der Einbruch ins grüne Gewölbe ein und gibt es da noch weitere Fälle, die auf Platz 2 und 3 sind vielleicht?
Ja, der Einbruch in das grüne Gewölbe und die damit verbundene Soko-Epaulett ist natürlich unangefochten Platz Nummer 1. Und ich hoffe, es bleibt auch die Nummer 1, dass es nicht nochmal getoppt wird, was schwer vorzustellen ist. Ansonsten habe ich weitere spektakuläre Fälle schon angearbeitet im Kriminaldauerdienst, aber dort jetzt nicht bis zu Ende bearbeitet, sodass es jetzt schwer ist, irgendwo noch weitere Fälle detailliert zu schildern.
Aber es kommt quasi nach Platz 1 erstmal eine lange Pause und dann kommen persönliche Dinge, die du einfach in deiner Vita erlebt hast.
So ist es.
Da kann auch eigentlich nicht mehr viel kommen. Also da müsste man wahrscheinlich schon die Krone vom Zwinger abmontieren oben oder sowas.
Ah, stimmt.
Franz. Naja, vom Goldenen Reiter fehlt ja auch mal ein Schwert. Ne?
Okay.
Stimmt. Aber das ist wieder da.
Das ist wieder, also...
Oh, das ist
es ist wieder eins da.
Es ist wieder eins da. Na, wer weiß, wo
wurde das auch geklaut oder was?
Ja.
Ach so.
Das ist mehr so ein dummer Jungstreich, weil viel trunkisch da hochklettern, sich festhalten, dann ist es abgebrochen.
Ah, okay.
Also das macht jetzt niemand.
Okay.
Aber weg ist trotzdem.
Das ist ja auch kein echtes Gold oder so.
Nee. Ganz dünnes Blattgold.
Ja. Olaf, ganz, ganz lieben Dank für diesen spannenden Einblick in den Fall Soko-Epaulett und das grüne Gewölbe. Ich denke, wir beide drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass die drei vermissten Schmuckstücke am Ende vielleicht doch noch irgendwo auftauchen.
Das würde uns alle freuen, ja.
Vielleicht dann sehen wir uns zur Folge 2 nochmal.
Genau, zur Folge 2, wenn dann die drei anderen Teile auch da sind. Unter anderem die Epaulette.
Ja, die Epaulette und der sächsische Weiße ist ein Bestandteil der Epaulette.
Ja.
Okay. Also das ist der größte Stein, der weggekommen ist. Da kann man vielleicht nochmal kurz zum Wert etwas sagen. Das ist ja immer... schwer greifbar, auch wenn man jetzt mit dem Fall konfrontiert wird zu Beginn. Ja, das ist Kohlenstoff. Wie viel Geld gibt man aus? Also neben dem kulturhistorischen Wert. Und der Wert des sächsischen Weißen, das waren damals 200.000 Taler. Mhm. Jetzt hat man auch keinen Vergleich, was damals 200.000 Taler waren. Aber es bietet sich an, wenn man auf die Baukosten der Frauenkirche schaut, die hat insgesamt 280.000 Taler gekostet. Okay. Also hat man hier über 2/3 des Wertes in diesem Stein von der Frauenkirche. Und das ist schon gewaltig,
ist
was da für ein Geld ausgegeben wurde.
Olaf, ich mache dir, wenn die Aufnahme gestoppt ist, einen Deal. Und dann gebe ich sie dir zurück nachher. Den sächsischen Weißen.
Naja, das sind 50 Karat knapp, ne? Das sind um die 10 Gramm, das ist halt nicht viel. Ne?
Ja.
Aber das ist schon einer der größten und auch international spielt auch ganz vorne mit.
Wow, also ich merke, dass ich ja überhaupt nicht belesen bin, was so Diamanten und Brillanten angeht.
War ich zu Beginn auch nicht.
Ja. Also, bist du jetzt ein richtiger Connoisseur, kann man das so sagen?
Naja, ein Halbleier. Nee, also auch was den Schliff betrifft. Ne? Mhm. Also dieser alte Schliff damals und wie die Zusammensetzung ist, also mit diesen Einschlüssen aus den indischen Minen und was auch immer. ich dachte ja naiv vor dem Fall, dass Diamant und Brillant verschiedene Steine sind. Ne?
Ist aber nicht.
Das Brillant ist nur ein besonders geschliffener Diamant.
Ja. Ach so.
Das ist,
Franzi, guck auf meine Uhr einfach.
Nee, das ist schon, also man lernt auch bei so einem Fall viel dazu.
Ja, auch, dass Christian hier so brillanten Uhren trägt, das wusste ich vorher auch nicht. Also ganz, ganz lieben Dank, Olaf.
Gerne.
Das war echt schön. Und vielleicht sehen wir uns ja wirklich zu einer zweiten Folge nochmal wieder.
Von mir aus gern.
So machen wir das. Dann vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, ihr wisst natürlich, wie das geht, dann abonniert uns gerne auf allen gängigen Plattformen. Und falls ihr noch Ideen, Fragen oder Anregungen für uns habt, dann schreibt einfach gerne eine E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.